Ja, hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Podcast Lanz und Schulz, 12. Folge und zwar ohne lustiges Zitat, denn tatsächlich gibt die Sachlage einfach kein tagesaktuelles lustiges Zitat aus dem Fußball her, aber trotzdem gibt die ganze Sachlage her, dass ich Star-Moderator Markus Lanz wieder an der Leitung habe. Markus, wie geht es dir?
Selbstverständlich. Hallo Max, ich grüße dich. Mir geht's blendend, gerade nach
Sehr
so
schön.
einem spannenden Champions-League-Spieltag, den wir zu bestaunen hatten. Kann es
Ja.
ja nur gut gehen. Natürlich fehlt mir das Zitat. Ich hatte vermutet, dass du vielleicht irgendwas in Richtung, das war ein Kinderfehler,
Ja.
einspielst auf unseren norwegischen Schiedsrichter aus dem Bayern-Arsenal-Spiel. Aber
Ja.
steigt die Vorfreude auf das Zitat nächste Woche wieder.
Ja, tatsächlich, also eine große Entschuldigung, aber tatsächlich, ich habe versucht, da was zu drehen, aber irgendwie war die Aussage dann von Tuchel auch gar nicht so funny. Das Zitat direkt
Nee.
vom Schiedsrichter hat man halt auch nicht und dann.
Nee, eben.
Das war auch gar nicht so groß, wie man dachte. Also ich glaube, man muss da immer so ein bisschen gucken, haben das jetzt wirklich so viele Leute mitbekommen. Aber das als kleiner Cliffhanger, denn wir werden gleich darüber sprechen. Und vorher sprechen wir über die pickepackevolle Agenda. Und zwar sprechen wir heute zum ersten Mal in dieser Geschichte des Podcasts über den Recap der, ja, Champions League-Spiele, Viertelfinal-Hinspiele. Danach sprechen wir quasi ein bisschen trotzdem über unsere Rubriken, ne? Überraschung des Spieltags und Spieler des Spieltags und dann das Thema der Woche in dem Sinne quasi, wie können die deutschen Teams noch den Sprung ins Halbfinale schaffen oder wie realistisch ordnen wir diese Chancen ein? Und natürlich muss getippt werden, denn am Wochenende ist auch wieder Bundesliga und dementsprechend würde ich sagen, starten wir in die Folge, oder?
Lass uns loslegen.
Fantastisch. Und zwar starten wir am Dienstagabend, da spielte Arsenal London gegen den FC Bayern München. Das Ganze endete 2:2. Und ja, Markus, in der 12. Minute Bukayo Saka völlig eigentlich aus der absoluten Überlegenheit, oder? Zum
Ja,
1:0 gegen die Bayern.
war eine komplett verdiente Führung und dann hat, finde ich, Alphonso Davies bewiesen, warum man ihm kein 20-Millionen-Angebot geben sollte, nämlich
Ja.
komplett schwach verteidigt gegen Saka. Und dann den Schritt in die Mitte auch nicht nachgemacht. Also das Tor geht da eindeutig auf ihn. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, weil gerade in der aktuellen Gemengelage, also er fordert ja einen hochdotierten Vertrag, ihm wurden 14 Millionen angeboten, dann kriegst du es nicht hin, in so einem wichtigen Spiel auf der Höhe zu sein. Aber die Führung war absolut gerechtfertigt. Und können dann nachher sogar noch durch 2-0 in Führung gehen, durch Ben White. Also
Ja,
starke Anfangsphase von
absolut.
den Londonern, ja.
Absolut, ja, Arsenal drückend überlegen am Anfang. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage an dich gewesen. Wie siehst du Davies aktuell und würdest du sagen, dass es eine gute Idee ist, den Vertrag sogar prinzipiell mit ihm zu verlängern und vor allem halt zu den aufgerufenen Konditionen des Beraters, Stichwort 20 Millionen Jahresgehalt. Also in meinen Augen auch in der Liga und jetzt hier gerade in der Champions League, wenn es wirklich gegen einen Gegner geht, der so ein bisschen die, ja, der Gradmesser ist, eine absolut bodenlose Performance. Also das war wirklich schlecht, muss man ganz klar sagen.
Ja, sehe ich genauso. Die Form spricht einfach nicht für ihn. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, mit ihm zu verlängern. Ich finde auch das Angebot absolut fair, was man ihm gegeben hat mit 14 Millionen. Das ist ja so die Summe, die kursiert in den Medien. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, da war auch viel Goodwill dabei, weil in den letzten 2 Jahren eigentlich seine Leistungskurve eher nach unten als nach oben gezeigt hat. Aber man weiß einfach bei ihm, was er kann und er ist, wenn er seine Normalform erreicht, einer der Verteidiger, der es eigentlich mit jedem Flügelstürmer der Welt aufnehmen kann, mit einem Saka, mit einem Mbappé, einfach weil er dieses immense Tempo schon mitgehen kann. Nach vorne hin unbestrittene Qualitäten, technisch super stark im Dribbling. Nur der hat halt diese Schwäche in der Defensive und diese Unkonzentriertheit. Und das merkt man in der Liga, du hast es angesprochen, die muss er abstellen. Und wenn er gehen will, dann würde ich ihn auch für 50 Millionen an Real abgeben. Und hätte auch schon so einen zweiten Kandidaten im Kopf, nämlich Ian Madsen von den Dortmundern. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hat eine Klausel von 40 Millionen bei Chelsea. Ja, also an sich gerne verlängern mit Davies, aber nicht zu den aufgerufenen Konditionen. Die
Ja.
sind frech. Und die Bayern wollen ja eh gerade einen Gehaltsschnitt machen. Wenn man mit Sané und Kimmich verlängern sollte, müssten beide auch niedriger dotierte Verträge akzeptieren. Weil ich glaube, bei den Bayern auch angekommen ist, dass die aktuelle Payroll einfach deutlich zu hoch ist. Viele, die über 20 Millionen verdienen.
Ja. Ja, das ist eine ganze Menge zu bieten hatte auch das Spiel, denn der FC Arsenal stand komplett auf dem Gas, schon so krass auf dem Gas, dass sie fast mit dem Fuß in der Ölwanne waren, machten weiter Druck und hätten in der Phase in meinen Augen auch noch einen Treffer erzielen können. Du hast es angesprochen, Ben White.
Ja, muss er fast schon machen.
Ja.
Wenn es vielleicht Bukayo Saka ist, der Außenstürmer ist, und nicht Ben White, der Außenverteidiger ist, steht es da 2-0. Und wenn vielleicht, ich habe es mir auch nochmal gedacht, dass wenn Ulreich und nicht Manuel Neuer im Tor steht, ich glaube einfach, wenn Manuel Neuer aus der Entfernung vor dir steht, gerade als Verteidiger, da hast du einfach nochmal bisschen mehr Respekt und überlegst vielleicht einen Moment eher. Den
Ja.
glücklich für die Bayern in dem Moment.
Ja, Stichwort Manuel Neuer. Ich erinnere mich an die Szene, wo Manuel Neuer sich mit dem linken Fuß den Ball, mit dem rechten, glaube ich, hochlupft und mit dem linken über Kai Havertz drüber schlägt, als Pass zum Verteidiger.
Das hat den Elfmeter eingeleitet, gell? Wenn du die Szene weiterschaust.
Ah,
Von da
krass.
an. Ja,
Ja.
Kimmich hält den dann im Spiel, spielt auf De Ligt, der nach vorne auf Sané und dann Sané geht durch und holt den Elfer. Also es war direkt die Szene zum Elfmeter.
Ja.
Und es ist eben viel bemerkenswerter noch, weil Arsenal will ihn ja auf Davis pressen, dass die links rausspielen und dann Druck machen können auf Davis. Haben ihm ja den Passweg offen gelassen, nur Neuer sagt, nö, nicht mit mir.
Genau, um die Leute
Genial.
nochmal abzuholen, quasi. Dann fällt der Ausgleich und zwar absolut überraschend, denn wie gesagt, der FC Arsenal ist drückend überlegen, müsste eigentlich aufs 2-0 ja nicht nur gehen, sondern das 2-0 auch erzielen.
Ja.
Und ja, dann ist es halt Neuer, der das Ganze einleitet.
Vom 2-1 war es.
Ich fange mal quasi mit ja, mit dem ersten Treffer der Bayern an. Es ist auch wieder hier Musiala, der halt aus dieser Überlegenheit des FC Arsenal raus quasi den Ball einfach nach vorne bolzt. Und irgendwie, ja, nach dem Motto hoch und weit bringt Sicherheit, versucht Fakten zu schaffen. Und das ist Harry Kane, der so ein bisschen eigentlich nachsetzt, womit gar nicht so zu rechnen war, gerade wenn du halt so tief reingepresst wirst. Und das auch eigentlich relativ Kane untypisch in meinen Augen ist, hat sehr viel geackert in dem Spiel. Und damit kommt so eine Situation zustande, wo, ja, der Torhüter von Arsenal und der Innenverteidiger, deren Namen ich jetzt nicht beide komplett drauf habe, du wirst sie wahrscheinlich
Saliba und
wissen.
Gabriel müssten es sein, ja.
Genau, in eine unglückliche Situation kommen und Saliba, der Innenverteidiger, spielt dann einen unsauberen Pass, der wiederum von Leroy Sané abgefangen wird und der sofort umschaltet, die Chance nutzt, weil Arsenal halt auch extrem weit aufgerückt war. Und dann wirklich mit einem sehenswerten Schnittstellenball auf Leon Goretzka, der mitgelaufen ist, der wiederum durchsteckt für Serge Gnabry, der wieder genesen ist und er trifft gegen seinen Ex-Club in der 32. Minute und gleicht dieses völlig irre Fußballspiel aus.
Vollkommen aus dem Nichts das Tor. Sehr gut aufgearbeitet. Ich hatte es gar nicht so detailliert auf dem Schirm. Aber wie du sagst, der Pass von Sané ist perfekt gespielt. Also 100%. Und dann
Ja.
auch von Goretzka ebenfalls genau im richtigen Moment durchgesteckt. Einfach ein sch richtig schönes Kontertor. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, was die Bayern sich vorgenommen hatten. Einfach defensiv versuchen, stabil zu stehen. Hat dann ja Masso Minus so teilweise gut geklappt, aber dann halt über Konter die Nadelstiche setzen. Und genau das lief ja dann erfolgreich schon in der ersten Halbzeit. Und hat ja dann zum 1-0 geführt und zum 1-1 geführt. Und dann im Endeffekt auch eine schnelle Aktion nach vorne zum 2-1. War ein bisschen das passive Spiel von den Bayern, gar nicht so zu erwarten, aber gut umgesetzt.
Ja, du sprichst es schon an, was mich an der Szene gefreut hat, ist zu sehen, okay, der FC Bayern kann es noch. Also er hat seine komplette Grundtugend des guten Fußballspiels nicht ad acta gelegt, wo ja schon ein bisschen der Anschein zu sein schien in den letzten Wochen, dass die Bayern wirklich so strukturelle Probleme haben, dass sich auch wirklich auf die Spielanlage schon ausgewirkt hat. Das war mal wirklich, ja,
War.
schnörkellos und einfach stringent schön rausgespielt.
Genau.
Auch hier die Akteure, gerade Sané zu nennen, der auch gleich beim 2-1-Quell mit drauf zu sprechen kommt, aber auch in Summe einfach ein herausragendes Spiel gemacht hat. Wirklich, ich finde, ein Gamechanger für den FC Bayern war ein fitter Sané, wirklich stark. Und halt auch ein Serge Gnabry, der jetzt wieder fit ist, der irgendwie so einen typischen Gnabry-Move macht, weil Richtung Ende der Saison, gerade wenn er aus einer Verletzung kommt, irgendwie immer wieder da ist und sich, auch wenn es so ein bisschen um neuen Vertrag und so Sachen geht, oder ja, muss ich dann doch gehen oder sowas, dann immer wieder performt und er macht das Tor und er macht das wirklich gut. Und auch Goretzka, der ja viel Schimpfe bekommen hat in den letzten Wochen. Also ich finde eigentlich ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel, ein
Ja.
wirkliches Teamtor einfach. Ne? Wenn du überlegst, Neuer hinten raus, nee, Quatsch, das war das andere Tor, aber trotzdem Musiala rausgebolzt, dann Kane setzt nach im Sinne der Mannschaft, dann kommt das halt zustande mit Sané, der das erkennt, Goretzka, dann Leroy, Serge und im Endeffekt, dass auch so alle zusammen gejubelt haben und sowas. Was wurde über diese Mannschaft geschrieben? Ich bin weiß Gott kein Bayern-Fan, aber selbst die taten mir leid.
Ja.
Und mich hat das gefreut, auch einfach für den deutschen Fußball, sich da jetzt nicht von Arsenal abschlachten zu lassen. Denn ganz ehrlich, nach den ersten gespielten 10 Minuten inklusive Tor hatte ich wirklich das Gefühl, boah, das könnte ein langer Abend werden.
Dachte ich auch. Also, du sagst es, die Bayern können es noch. Ich muss sagen, wirklich bei jeder Aktion, wenn die Bayern mal den Ball hatten, nach vorne gespielt hatten, hatte ich so ein Gefühl, wow, jetzt könnte es gefährlich werden. Weil das hatte wirklich Hand und Fuß, ganz im Gegensatz zur Liga. Und war eben auch so nicht zu erwarten. Ich habe auch damit gerechnet, dass die Bayern dann mit einer 2-0, 3-0 Niederlage nach Hause fahren. Aber haben wirklich ja, ihren Mann gestanden. Ich denke, das ist auch okay, dass du vielleicht am Anfang, die Mannschaft ist ja nichtsdestotrotz verunsichert, auch wenn Tuchel sie top eingestellt hat, dass du beim Tabellenführer in England, dem wahrscheinlich aktuell neben Bayer Leverkusen formstärksten Team Europas, mal die ersten 10 Minuten ein bisschen strauchelst und dir dann ärgerlicherweise noch ein Gegentor fällst. Das kann passieren. Und sich dann so zurückzumelden, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, sehr stark gemacht. Du hast die Spieler auch angesprochen. Gnabry, es ist wieder die magische Rückrunde irgendwie bei ihm, wie jedes Jahr. Ich glaube, ich habe ihn sogar bei unserer EM-Folge, habe ich es gecallt, dass der jetzt so eine Rückrunde spielt und dann sogar
Ja,
noch zur EM fährt.
stimmt. Hast du
Die
gemacht, ja.
Form stimmt, hat sich jetzt so leider wieder verletzt, Muskelfaserriss, fällt wieder 2 bis 3 Wochen aus. Extrem bitter. Einmal für die Bayern, ich glaube, er hätte auch im Rückspiel gespielt von Anfang an. Aber auch für ihn natürlich. Also richtige Seuchensaison, erst den Ellbogen, glaube ich, gebrochen, dann wieder eine schwere Muskelverletzung beim Comeback. Jetzt wieder so eine Geschichte und er kam jetzt wirklich gut in Fahrt. Kann man wirklich eine gute Besserung wünschen und hoffen, dass er die Form konserviert. Aber ja, war schön anzusehen, dass die Bayern sich da gegen Arsenal gut zur Wehr setzen konnten.
Ja, lass uns aber nochmal ganz kurz vielleicht über Serge Gnabry in Summe sprechen und vor allem halt dann die angesprochene Verletzung. Denn Thomas Tuchel entscheidet sich dann zu wechseln und man sieht, okay, auf der Bank kommt jetzt ein Mann mit der Rucknummer 11, also Kingsley Coman rein und du weißt, okay, das wird einen Winger betreffen, also entweder links oder rechts und es sind Sané und Gnabry noch auf dem Platz. Der Intuition halber hätte ich wirklich 9 von 10 Mal gesagt, der nimmt 100 pro Gnabry raus. Hat er nicht gemacht, nimmt Sané runter. Sané ist abgefuckt, sagt, okay, ich hätte gerne noch weitergespielt. Der Fairness halber, welcher Athlet sagt das nicht? Aber dennoch, Gnabry, der sich dann verletzt, also deiner Meinung nach eine Fehlentscheidung?
Also ich war nicht verwundert über den Wechsel. Ich habe nämlich schon gedacht, dass er Gnabry drauflässt. Und zwar, weil ich Gnabry für extrem stark empfunden habe an dem Tag. Wirklich so gutes Spiel gemacht. Und Sané ist in der ersten Halbzeit war er brutal, war der Spieler des Spiels. In der zweiten Halbzeit ein bisschen abgefallen, dann wieder mit so Kleinigkeiten, Aktionen, wo es dann nicht so richtig lief. Und ich glaube, er wollte einfach ja, Gnabry nicht die breite Brust nehmen. Aber es stimmt schon. Ist natürlich super ärgerlich. Plus der Fakt, dass, gut, das ist jetzt Mutmaß und Gnabry nicht hundertprozentig fit ist, aber ich glaube, Gnabry wurde jetzt so rangeführt über die letzten Wochen. Der hätte auch, also sonst hätte er ihn, glaube ich, nicht draufgelassen, wenn es medizinische Bedenken gegeben hätte. Dann, der wäre auch, denke ich, für die 90 Minuten gut gewesen.
Ja.
Bitter. Kann man im Endeffekt als kleine Fehlentscheidung ansehen, ja, weil es. Gnabry musste dann ja nur 4 Minuten später runter. Ich denke mal, die Verletzung war dann irgendwie in der Zeit.
Genau.
Extrem ärgerlich. Hätte man vermeiden können, ja.
Ja, absolut richtig. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich auch sagen, ein Wendepunkt im Spiel, ja, stand eigentlich schon in der ersten Halbzeit fest, und zwar ja, der Elfmeter, der den Bayern zugesprochen wurde, entstanden auch aus einer Szene, von dem eben angesprochenen Leroy Sané, der in der 32. Minute sich einfach ein Herz fasst und
Ja.
sich prima durchtankt mit einem klasse Solo und dann, ja, also glasklar gefoult wird, kriegt die Beine vom Verteidiger
Ja.
weggetreten. Also selten so einen unstrittigen Elfer im Viertelfinale in der Champions League gesehen. Da muss man wirklich sagen, da muss der VAR mal nicht eingreifen. Und ja, den verwandelt dann kein anderer, kein geringerer, würde ich sagen, kein niedrigerer, auch gut. Kein kleinerer Mann, nein, als Harry Kane. Und ja, somit ist das Spiel tatsächlich komplett auf den Kopf gedreht. Denn die Bayern, die am Anfang total in den Seilen hingen, in Rückstand gingen und fast schon darum kämpfen mussten, nicht irgendwie mit 2 Toren oder mehr hier hinten zu liegen, liegen auf einmal vorne. Und man guckt ins Publikum, die Leute denken sich, was passiert hier?
Ja, so ähnlich ging es mir auch. Ich war komplett überrascht, also positiv überrascht. Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen der Gameplan, den Tuchel hatte, über ja, auch wahrscheinlich über Einzelaktionen, weil dafür hast du die Spieler. Und ich sage das immer, dafür zahlst du denen so viel Kohle, dass die halt in solchen Spielen dann mal absteppen und sich einfach ein Herz fassen und über Einzelaktionen solche Spiele entscheiden. Und Sané hat es gemacht dieses Mal. Er war an beiden Toren maßgeblich beteiligt. Das Solo wunderschön, auch in der eigenen Hälfte noch gestartet, sich erst stark durchgesetzt. Da hast du dann einfach die individuelle Klasse, über die man immer so gerne redet bei den Bayern, weil die ist immer noch unstrittig vorhanden, egal wie die Bundesliga-Saison läuft.
100
Gerade
Prozent.
offensiv,
Ja.
was da rumrennt bei den Bayern, ist sucht seinesgleichen. Und ja, einfach gut die Qualität der Einzelspieler genutzt in den einzelnen Situationen. Und wie ich eben schon meinte, ich fand, wenn die Bayern nach vorne gespielt haben, dann wurde es immer gefährlich. Also da lag immer was in der Luft. Es gab noch drei, vier weitere Aktionen, wo einfach wirklich schnurstracks und stringent nach vorne gespielt wurde. Das war richtig schön anzusehen.
Ja, schnurstracks und stringent nach vorne gespielt. Ein echter Zungenbrecher, by the way. Gerne mal daheim ausprobieren. Nein. Hat der FC Bayern dann auch in der zweiten Halbzeit, in meinen Augen eigentlich so ein Spiel von zwei Halbzeiten schon fast. Gerade zu Beginn der zweiten Hälfte die Bayern total überlegen, hatten auf einmal das Ruder an sich gerissen. Was interessant ist, man konnte dann halt quasi die Führung aber nicht ausbauen. Und fängt sich im Gegenzug wieder, und das ist irgendwie so ein bisschen die Blaupause der ersten Halbzeit, in der 76. den Anschluss, also nicht Anschluss, den Ausgleich durch Trossard auf Seiten Arsenals. Sehenswerter Treffer auf jeden Fall.
Schönes Solo, ja.
Ja, und ich denke, in Summe, wenn man das als Ganzes betrachtet, geht das auch vollkommen in Ordnung mit dem Spiel von zwei Halbzeiten. Mal der eine überlegen, mal der andere. 2-2 am Ende, glaube ich, hätten auch definitiv beide Mannschaften im Vorhinein genommen, wenn man ihnen das angeboten hätte. Und
Ich glaube, die
ja.
Bayern sogar eher als die Londoner. Also
Ja,
ich denke,
ah,
das
wobei
zwar der Rest,
ich.
klar, der Respekt ist international immer noch sehr groß vor den Bayern, aber ich glaube, es wird auch schon international gesehen, dass die Bayern schwächeln und auch die Niederlage am Samstag gegen Heidenheim.
Ja.
Aber ich gebe dir auf die Bayern hätten es, glaube ich, auf jeden Fall genommen. Und ich gebe dir auch recht, das 2-2 ist komplett in Ordnung.
Ja.
Komplett faire Punktteilung, haben sich beide Mannschaften so verdient. Und natürlich ärgerlich, mein. Beide fordern noch einen Elfmeter auf der eigenen Seite jeweils, die beide durchaus diskutabel waren, die Situation. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht angesprochen.
Nee, du hast es angesprochen. Lass uns aber eben drüber reden, wenn wir schon dabei sind. Also erste Szene, um die Leute abzuholen. Willst du es kurz schildern?
Ja, sehr gerne. Also die erste Szene ist ein vermeintlicher Handelfmeter für die Bayern, der nicht gegeben wird. Und zwar eine ganz kuriose Szene. Es gibt erst Auswechslungen, die werden vorgenommen. Und dann folgt der Abstoß von Arsenal. Und der Schiedsrichter pfeift die Situation halt eben an. Ein Abstoß muss ja nie angepfiffen werden. Nach Einwechslung passiert das aber. Sprich, der Schiedsrichter pfeift, Torwart spielt dann den Ball zum Innenverteidiger. Und der Innenverteidiger, aus welchen Gründen auch immer, hebt den Ball auf, nimmt den in die Hand, legt ihn wieder hin und führt dann quasi den zweiten Abstoß aus. So, und Jamal Musiala und Harry Kane ist das auch sofort aufgefallen, haben sich direkt beschwert. Der Schiedsrichter hat dann noch zweimal gepfiffen, einfach um den Spielern zu bedeuten, dass das Spiel weiterläuft. Und hat das auch auf dem Spielfeld begründet mit den Worten, so kommen wir zurück zum Anfangszitat, das ist ein Kindheitsfehler.
Ja.
Dafür pfeife ich keinen Elfmeter im Champions League Viertelfinale. Ja, das war die erste Situation. Klar, es war eine sehr kuriose Situation, auch komisch zu sehen, aber im Endeffekt, Regel ist Regel. Und nur weil es ein Champions League Viertelfinale ist, ich kann den Schiedsrichter zwar stark verstehen, dass er sagt, hier geht es um so viel und ich werde jetzt wegen einem Missverständnis nicht den ja, maßgeblich in den Spielverlauf eingreifen. Den Gedanken verstehe ich und finde ich an sich auch gar nicht so verkehrt, aber im Endeffekt, ich sage es ja nochmal, Regel ist Regel. Und
Regel ist Regel. Das
ja,
ist
da sind
genau
wir
das, was
Deutsch.
mir gerade durch den Kopf. Ja, da
Ja.
sind wir deutsch und da sind wir auch korrekt. Und ich finde, das ist auch das Erste, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist.
Ja.
Liebe Leute, also beim Fußball,
Ja.
das sagt ja schon der Name, den Ball im eigenen 16er in die Hand zu
Ja.
nehmen, aus welchen Gründen auch immer, das ist sowas von dämlich. Also,
Und ich verstehe auch nicht wirklich, warum, also mit welcher
nee.
Erklärung oder Entschuldigung Gabriel Magalhaes war es, der Innenverteidiger von Arsenal, welche er da parat hätte, weil die Aktion wird angepfiffen nach dem Einwurf, nach den Einwechslungen. Der Schiedsrichter erklärt damit so, das Spiel geht weiter. Torwart spielt den Pass zu ihm. Warum nimmst du da den Ball in die Hand?
Ja, der hat
Also,
gepennt in meinen Augen.
ja,
Der war nicht da.
der hat kurz mal abgeschaltet.
Ja.
Das
Und
Puch.
ey, ganz ehrlich, wenn du kurz abschaltest, in einem Champions League Viertelfinale wirst du halt bestraft. Ob das aus dem Spiel heraus ist
Ja,
oder halt nicht.
schön
Und
gesagt. Ja.
sorry, in meinen Augen, und nochmal betont, ich bin kein Bayern-Fan. Aber Mein Gott, das ist eine krasse Fehlentscheidung in meinen Augen. Also ich kann den Ärger absolut nachvollziehen. Das ist, wenn ihr
Definitiv.
es nicht gesehen habt, guckt es mal auf YouTube nach. Das ist, so eine Szene sieht man selten. Das ist wirklich, da
Sehr
wird jeder
kuriose Szene.
Jahresrückblick, wird es drin sein.
Ja,
100%.
ich weiß tatsächlich nicht, ob ich so eine Szene schon mal gesehen habe. Also
Nee.
wirklich sehr kurios. War sehr perplex danach. Perplex war auch Bukayo Saka in der 95. Minute,
Haha,
als
jawohl.
er allein auf Manuel Neuer zuläuft. Schöner Schnittstellenpass. Sich den Ball an ihm vorbeiliegt und eigentlich nur über Neuers Bein springen müsste, um zum 3-2 einzuschieben. Nee, Saka entscheidet sich dafür, gegen das Schienbein von Neuer zu treten und somit einen Elfmeter zu schinden. Die
Ja.
Szene wurde ebenfalls nicht gepfiffen, meiner Meinung nach auch völlig zu Recht.
Ja.
Man kann argumentieren, ja, der Körperkontakt war da, war er auch, aber nur weil Saka den eindeutig gesucht hat und gegen Neuer tritt. Er müsste nur drüber hüpfen und zum 3-2 einschieben. Selber schuld. Ich weiß noch, einige englische Pundits haben sich auch beschwert darüber, englische Spielfeld-Kommentatoren, mit der Begründung, dass es den Kontakt doch gäbe. Liebe Leute, Quatsch. Eindeutige Schinden eines Elfmeters von Saka.
Ja, will ich aber auch meinen. Also in der allerersten Einstellung, also beziehungsweise im Live habe ich gedacht, ja, ist ein Elfer.
Fair?
Habe ich wirklich
Ja.
gedacht, aber yo, wenn du es dir einmal aus der Kameraperspektive von hinten angeguckt hast und du siehst, wie Sakas rechtes Bein wirklich aktiv rausgeht und einfädeln will, mein lieber Schwan, also das war wirklich eigentlich mehr gelb als ein Elfer, weil
Und
es eigentlich fast eine
ja,
Schwalbe ist.
da muss ich
Und
sagen, sehr stark gesehen vom Schiedsrichter.
ja.
Sehr, sehr
Ja,
stark.
das hat er gut gemacht. Kurz ein
Ja.
Wort zum Schiedsrichter. Ich glaube, der gute Mann hat noch nicht allzu viele Champions League-Spiele gepfiffen. Ich glaube, 7 an der Zahl. Dürfte dementsprechend auch sein, ja, erstes Viertelfinale gewesen sein. Jo, ist natürlich bitter, wenn dann quasi das Augenmerk auf dir liegt, weil du eine, ja, nennen wir es mal, unrühmliche Entscheidung vielleicht getroffen hast. Aber er hat halt nur eine von diesen merkwürdigen
Ganz.
Situationen gehabt. Man kann das noch ein bisschen als Missverständnis und alles. Aber er war auf jeden Fall sehr engagiert auf dem
Ganz
Platz, hat
genau,
viel
ja.
gearbeitet, sag ich
Und
mal.
ich muss sagen, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also, es war für mich wirklich nur die eine Handelfmeterszene.
Ja.
Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich verstehe ja sogar seinen Gedankengang, dass er sagt: Das ist hier so ein wichtiges Spiel, da greife ich nicht ein. Der Kerl hat einen Fehler gemacht. Ich meine, er schützt Gabriel. Falsche Entscheidung, aber ansonsten hat er, finde ich, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Viele Aktion auch laufen lassen, also Zweikampfsituationen nicht zu kleinlich gepfiffen, sondern durchaus einen Körperkontakt auch mal durchgehen lassen, wie wir das ja eigentlich alle wollen. Fußball ist eine Kontaktsportart. Ich finde, das wird gerade in der Bundesliga häufiger mal gerne vergessen,
Ja.
dass es einen gewissen Kontakt geben darf. Auch im Strafraum darf es einen gewissen Kontakt geben. Nicht jeder Kontakt sollte zum Elfmeter führen und genauso nicht jeder normale Kontakt zu einem Foul. Und ich finde, das hat er sehr, sehr stark gepfiffen. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass ihm diese Elfmetersituation nicht ein bisschen das Genick bricht im Ansehen bei der UEFA, sondern dass er weiter angesetzt wird auf Spiele, auch auf bedeutende, weil das finde ich mir, das ist mir positiv auffallen. Dann normal soll der Schiedsrichter ja gar nicht auffallen, aber mir ist er wirklich positiv in Erinnerung geblieben.
Ja, ich glaube, das wird ihm nicht schaden. Im Endeffekt vielleicht sogar eher, ja, helfen in dem
Bekanntheitsgrad.
Sinne. Ja, man kennt ihn, aber auch die Eier zu haben in deinem, ja, ich meine, ersten
Ja.
Viertelfinal zu sagen, ne Leute, also hier greife ich nicht ein. Das ist auch
Ja.
schon eine Entscheidung, die Mut erfordert. Dementsprechend finde ich das vollkommen legitim. Und dementsprechend habe ich nichts weiteres mehr zu diesem Spiel zu sagen, aber wir können gerne weitergehen und zwar kurz vielleicht zum zweiten Dienstagsspiel.
Sehr gerne. Atletico Madrid zu Hause gegen Borussia Dortmund, ich wollte schon gleich was
Das war aber Mittwoch.
sagen. Ja. Genau. Ach, vom Dienstag meinst du?
Ja, ein, zwei Worte
Natürlich.
vielleicht.
Ja, logisch. Schon kurz auf der Leitung. Und zwar das, wenn nicht das Highlight-Spiel des aktuellen Viertelfinals, Real Madrid zu Hause gegen Manchester City. So, jetzt haben wir es.
Jo.
Ging 3-3 aus. Ein phänomenales Spiel. Ich habe mir wirklich danach gedacht, wow, deswegen lieben wir die Champions League. Also habe ich mir generell nach diesem Spieltag gedacht, weil ja alle vier Spiele noch total offen sind. Aber gerade das, angefangen in der zweiten Minute durch einen Freistoß von Bernardo Silva, verwandelt aus 30 Metern, so
Ja,
ungefähr.
brutal. Aber auch fehlerreal, muss man sagen.
Torwartfehler, einmal einerseits Fehler, finde ich, nur eine Ein-Mann-Mauer zu stellen.
Ja.
Das ist schon ein bisschen. Und dann Torwart natürlich komplett auf dem falschen Bein erwischt, der spekuliert mit einer Flanke. Und Bernardo ist so ein Schlitzohr. Ist auch
Ja.
wirklich einer meiner Lieblingsspieler, weil es einfach Spaß macht, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Das hat er da mal wieder bewiesen und schnell geschaltet, schnell gedacht. Torwart war vielleicht auch noch nicht ganz auf der Höhe, zweite Minute. Silva war es auf jeden Fall und ja, stellt das Bernabéu dann einmal Kopf. Das kurz zur Ablauffolge der Tore auf den Kopf gestellt haben das Spiel dann nämlich die zwei Brasilianer auch. Und zwar Rodrigo und Vinicius. Erstmal gab es noch den Ausgleich durch Eduardo Camavinga. Ich glaube, knapp 10 Minuten später durch einen abgefälschten Distanzschuss.
Genau.
Und dann das 2:1, wunderschön rausgespielt durch Rodrigo und Vinicius. Und dann stand es, glaube ich, nach 17 Minuten auf einmal 2:1 für Real Madrid zu Hause im Bernabéu. Ja, somit ging es dann auch in die Halbzeit mit dem 2:1 Pausenstand. Und dann hat sich Manchester City allerdings stark zurückgemeldet. Und zwar, dann ging es richtig los mit den Traumtoren. Phil Foden hat das erste erzielt aus der Drehung. Den Ball schnörkellos in den Winkel gezogen in der 66. Minute. Keine 5 Minuten später war es dann Josko Gvardiol mit einem ähnlich ansehnlichen Distanztreffer mit dem schwächeren rechten Fuß zum 3:3. Aber damit war der Sache noch nicht genug. Dann hat sich Federico Valverde in der 79. Minute noch ein Herz genommen und einen Volley wunderschön verwertet und dann zum Endstand 3:3 ja, eingenetzt. Ein phänomenales Spiel.
Alles nur
Traumtor.
Krachertore.
Alles nur
Also.
Krachertore, Traumtore, wirklich auch hin und her. Erst für City in der 2. Minute, dann Real, dann wieder City, Real gleich doch noch aus. Es ging hin und her. Wir hatten das Spiel neben dem Bayern-Spiel laufen. Hat richtig Spaß gemacht zu sehen. Also das war Werbung für den Fußball, kann man wirklich nur so sagen.
Ja, absolut. Ich meine, wenn zwei Teams irgendwie Milliarden aufwenden, um in den Kader zu investieren, die besten Spieler auf der Welt irgendwie ja, sich gegenseitig wegzuschnappen oder unter einer Flagge zu vereinen, dann kommt das sehr wahrscheinlich dabei raus. Das ist trotzdem noch keine Erfolgsgarantie, aber trotzdem, das war ein Fußballspiel auf dem
Ja,
allerhöchsten Niveau, würde ich sagen, ja.
definitiv. Zwei kurze Erkenntnisse noch von mir zu dem Spiel. Einerseits Manchester City. Wir reden die ganze Zeit darüber, was für tolle Talente und wie glücklich wir Deutschen noch sein können mit Flo Wirtz und Jamal Musiala. Wenn ich mir die beiden angucke, da Jude Bellingham und Phil Foden, was da
Ja.
rumläuft für die Engländer, das ist unglaublich. Phil Foden sehe ich mit Musiala auf einer Stufe, was der mit dem Ball macht oder mit Flo Wirtz, die drei eigentlich. Das ist eine unglaubliche Ballbehandlung. Ich meine, man muss mal gucken, der hat es hinbekommen, Kevin De Bruyne 90 Minuten auf die Bank zu verdrängen, der aktuell auch in überragender Form ist. Das ist schon eine Ansage. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, was hat Real Madrid für ein glückliches Händchen bewiesen? Oder beziehungsweise, was müssen die für gute Scouts in Brasilien haben? Rodrigo und Vinicius, für die da beide vor ein paar Jahren, ich glaube noch im Teen, im Jugendalter, 40 bis 50 Millionen überwiesen wurden. Jetzt sieht man, warum. Die spielen einen richtig starken Fußball. Und jetzt kommt ja noch der nächste Brasilianer mit Endrick dazu.
Ja.
17 Jahre junges Talent von Palmeiras, meine ich. Richtig stark, wie Real da den Übergang, die Transition zur Jugend hinbekommen hat. Wirklich Chapeau.
Ja, absolut. Und damit gehen wir auch schon weiter, und zwar in den Mittwochabend. Da wurde nämlich auch Champions League Fußball gespielt. Fangen wir mit dem Spiel mit deutscher Beteiligung an, und zwar gastierte Borussia Dortmund bei Atletico Madrid, dem Arbeiterverein in der Stadt. Und naja, wir sagen mal, zumindest von den Eckdaten her ist das mehr ein Fußballspiel, wo gearbeitet wird, statt Fußball gespielt. Na, also von den
Mag man
Spielanlagen der
meinen,
beiden
ja.
Clubs passt das eigentlich sehr gut. In Summe eigentlich die Champions League Viertelfinals sehr ausgeglichen. Es gibt eigentlich in meinen Augen keine Partie, wo man sagt, okay, das ist der glasklare Favorit.
Das
Also
stimmt.
eigentlich passt sehr gut von den Paarungen her. Und eigentlich spiegelt es sich auch sehr gut, weil hier
In
warst du
den.
beide Arbeiterclubs gegeneinander, ne?
Ja.
Dann hast du die feine Klinge bei Real gegen City und so weiter und so fort.
Ja.
Zwei Wannabe, große Clubs mit PSG und Barca.
Wobei, scharf geschossen. Ich denke, Barca kann man schon noch als großen gefallenen Club vielleicht sehen.
Ja,
Ich
aber
weiß aber, was
trotzdem
du meinst. Die
auf dem
Spitze ist
Weg,
nicht
sehr unsympathisch
unberechtigt.
zu werden, genauso
Ja.
unsympathisch wie PSG. Genau. Und um auf das Spiel an sich zu sprechen zu kommen, der BVB hat sich einiges vorgenommen, eigentlich auch eine relativ interessante Aufstellung gewählt.
Ja.
Ja, das Ganze hält so circa 4 Minuten, bis sich Mats Hummels brutalst verschätzt, der in den letzten Wochen auch wirklich gut gespielt hat. Ich habe ihn ja neulich, oder glaube letzte Woche, als den Spieler des Spieltags gewählt
Ja.
gehabt, weil ich gesagt habe, das macht richtig Spaß. Das war ein Spiel, wo ich sage, das hat gar keinen Spaß gemacht. Da hat er nämlich extrem viele Fehler gemacht. So auch in der 4.
Ja.
Minute, verschätzt sich komplett, rückt viel zu früh raus, macht somit hinten komplett auf. Schlotterbeck als alleiniger Innenverteidiger, hinten komplett unsortiert. Ja, Atletico spielt schön zu Ende und Rico de Paul kann in der 4. Minute, wie gesagt, für das 1-0 für Atletico einschieben.
Genau, es war dann, glaube ich, Marzen mit dem Fehlerfinal,
Genau,
ja?
Marzen mit dem Fehler, auf jeden Fall
Mit dem
Hummels viel zu
Rückpass.
früh, das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil
Hat
das
ihn
die Situation so ein
aufgemacht.
bisschen einleitet.
Ja,
Und
ja.
wenn du gesehen hast, wie die Leute im Stadion eskaliert sind, das hat so dermaßen
Ja,
gekocht
ja,
und auch den Spielern hat das viel bedeutet von Atletico. Also dir muss klar sein, wenn du da hinfährst, es wird super unangenehm, die haben super Bock, die sind bis in die Haarspitzen motiviert. Und da dann in Rückstand zu gehen, das ist halt wirklich der Worst Case. Und
definitiv.
das merkt der BVB auch, denn infolgedessen schwimmen die so dermaßen krass und können wirklich froh sein, dass sie nicht sofort noch irgendwie einen draufkriegen und
Genau.
noch deutlicher hinten liegen. Ich kann mich an einen Save von Kobel erinnern, wirklich phänomenal gut gehalten
Gegen
aus kurzer
Witzel mit der
Distanz.
Hacke, ja.
Ja.
Auch wenn es Abseits war, aber richtig starke Parade, ja.
Genau, das war gut.
Ja,
In Summe, aber auch Kobel mit einem Fehlpass, er leitet die Situation beim frühen Gegentor auch ein. Er spielt
komm.
Marzen an.
Er darf den Pass niemals spielen.
Ja, also
Also,
da einfach den Ball langschlagen,
ja.
statt deinen eigenen Verteidigern in
Komplett.
Bedrängnis. Wenn die anderen pressen, ist er weg. Haben sie
Sehe
gemacht.
seh ich genauso. Es hat Atletico, ich meine, Atletico kam top rein. Die haben ja schon vor der, ich glaube, in der zweiten Minute hatten die schon die Chance, wo Marz noch mit einer Hammergrätsche rettet. Also
Stimmt.
kam richtig gut ins Spiel rein, haben den Dortmundern gut zugesetzt. So musst du es machen. In einem Heimspiel schön den Heimvorteil, die Fans genutzt, top
Ja.
eingestellt von Cholo Simeone. Auch ausgenutzt, dass die Dortmunder ein paar unerfahrene Jungs dabei haben. Marzen ist so einer. Und er fordert ja dann den Ball in der vierten Minute. Du sagst es, hinten war offen. Links stand nur noch Nico Schlotterbeck, den hätte man sogar noch eher anspielen können. Kobel darf den Ball aber niemals spielen. Auch wenn Marzen den fordert, ja, muss Kobel sehen, dass der von hinten eigentlich von zwei, ich glaube, von zwei bis oder sogar drei Gegenspieler gepresst wird.
Ja.
Versucht dann noch mit dem Außenriss den Ball zu spielen. Klar, Linksfuß will nicht mit rechts spielen. Da denke ich mir, mein Gott, also ich habe mir gedacht, wenn Luka Modric in der Szene kommt und den Ball fordert, ja, dann kannst du den hinspielen, kein Problem. Aber
Ja.
nicht der, ich glaube, wie alt ist Marzen? 22, erstes Champions League-Spiel, meine ich. Oder nee, wird
Nee,
jetzt
nicht,
wahrscheinlich gegen
aber erstes
PSW, aber
Viertelfinale,
erstes Viertelfinale. Ich würde mal sagen, in einem erstes Spiel solcher Bedeutung von Anfang an für ihn.
gegen so einen Gegner auch.
Gegen so einen Gegner.
Ja.
Und deswegen, selbst wenn er den fordert, der hat noch nicht die Erfahrung, muss Kobel das sehen und darf den Ball nicht spielen. Und ja, Atletico macht es dann gut und kann in Folge eigentlich auch noch direkt weiter in Führung gehen. Die Dortmunder mit einer ja, komplett unsicheren Leistung. Und hat sich ja dann auch so durchgezogen bis zum Gegentor, weil der ja dann auch wieder begünstigt wurde durch ein schönes Ei, was sie sich selbst gelegt haben, in Persona Mats Hummels und Nico Schlotterbeck,
Ja.
die sich beim Kopfball nicht einig werden. Und wodurch dann der Ball Antoine Griezmann auf die Füße fällt, der ihn dann noch schön auf die linke Seite rüberspitzelt und dann ist es Sergio Lino, der zum 2-0 einschiebt und damit Atletico dann eine sehr komfortable Pausenführung besorgt.
Ja, du hast es angesprochen, Schlotterbeck und Hummels so ein bisschen ketzerisch gesagt, dick und doof in dem Spiel, nimm du ihn, ich hab ihn
Ja.
sicher. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat mich extrem gewundert, weil in den Wochen zuvor war das ja wirklich sehr solide. Also da sah es echt
Beide,
gut aus. Wo kommt
ja.
diese Verunsicherung auf einmal her? Ist das die Kulisse jetzt? Ist das die Aufregung vor dem Champions League-Spiel? Also es ist wirklich, Dortmund hatte wirklich so sichtbar Angst und die waren so unsicher. Da kamen ja wirklich die
Ja.
einfachsten Bälle von hinten gar nicht mehr an Mann. Da hat Emre Can schon fast als Aufbauspieler am besten ausgesehen. Da sagt er noch einiges über
Ich
deine Spielanlage.
wollte es gerade sagen, Can war mit einer der, also wir bashen ihn ja sehr, sehr gerne und sehr
Ja.
häufig. Und ich bin ja eigentlich kein Freund davon, immer so pauschal zu bashen, weil ihm machen wir das zwar. Aber der hat, gestern war er definitiv einer der besten in Schwarz-Gelb auf dem Platz.
Ja,
Ist auch ein
gestern war er
bisschen
ein Leader.
vorangegangen, hat die Jungen ein bisschen aufgebaut, gerade Marzen auch.
Ja.
Das muss man lassen. Aber du sagst es gerade, Hummels Schlotterbeck, wo kommt's her? Die letzten, also ich finde eigentlich seit der Nicht-Nominierung haben die richtig stark gespielt. Ich erinnere
Genau.
mich an das Spiel in München, beide sehr stark, auch Schlotterbeck, einer, den wir auch gerne bashen, auch sehr gut gespielt. Beim 2-0 ist es für mich auch, muss ich sagen, ich glaube eher Hummels. Ich denke mal, er macht vorher irgendwie die Ansage, dass Schlotterbeck wegbleiben soll, weil der zieht ja noch den Kopf ein. Das macht er wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Da würde ich ihn sogar fast ein bisschen mit rausnehmen aus der Rechnung. Sieht im Endeffekt aber super ehrlich aus. Nicht ehrlich, super ärgerlich aus. Und ja, ich kann es mir auch nicht erklären, weil Mats Hummels, also das ist jetzt nicht das erste Champions League-Viertelfinale für den, der hat schon ein paar gemacht, auch vor solchen Kulissen. Und Nico Schlotterbeck ist jetzt auch nicht mehr der Unerfahrenste. Letztes Jahr auch schon Champions League gespielt, hat auch schon das ein oder andere Spiel gemacht. Also, das ist, ja, vielleicht ist es trotzdem die Kulisse. Ich meine, vor so einem, ja, in so einer Situation musst du dann auch erstmal bestehen und dass die Atletico-Fans plus das Simeone-Pressing dich dann ein bisschen zum Straucheln bringen können. Ich glaube, das ist unbestritten.
Diego Simeone, der Trainer der Atleti, auch wirklich mit dem Jubel, also mit dem Auffordern an die
Ja.
Fans, hey Leute, gebt noch mehr Gas, es
Ja,
muss hier
ja,
noch
ja,
heißer kochen. Der Typ ist wirklich irre. Also
Ich
12 Jahre
mag
macht er
ihn.
den Job und der kommt
Ja.
wirklich nicht an sein Limit, wo er sagt, ich brauche jetzt mal ein
Ich
Päuschen,
weiß,
sondern ich
wo der
glaube, das ist
die
so wirklich
Energie
sein
hernimmt.
Lebensinhalt.
Ja. Der lebt Atletico wirklich, war ja schon als Spieler ein
Ich
extrem
wollte es gerade
unangenehmer
sagen, das ist
Gegner.
ein Wadenbeißer per
Ja, das war ein
Definition.
richtiger Wadenbeißer. Ich erinnere mich noch daran, wie er David Beckham hat, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte mit ihm, wie
Ja.
er immer im WM-Viertelfinale zu einer roten Karte provoziert hat.
Ja.
Da macht Simeone auch wieder alles richtig. Also, ich mag den Kerl, ich finde ihn super cool. Mich freut es für Atletico, dass sie seit ein paar Jahren auch endlich mal wieder Real die Stirn bieten können. Und deswegen, ich mag den Verein absolut, auch wenn der Fußball nicht der attraktivste ist. Weil ich gestern noch fand, dass sie gerade in der ersten Halbzeit echt guten Fußball gespielt haben. Gut
Ja.
gepresst, schnell nach vorne. Die hatten einige Aktionen, haben auch komplett verdient 2:0 geführt. Auch wenn es im Endeffekt Dortmund Fehler waren. Die haben sie erzwungen und haben ganz guten Offensivfußball gespielt, fand
Ja,
ich.
Henne- und Ei-Problem für mich, weil ich habe gestern den gleichen Gedanken gehabt und dachte dann, sind die so gut oder ist Dortmund so schlecht? Ich glaube, die
Sowohl
Wahrheit
als
liegt tatsächlich in der
in
Mitte.
der Mitte, ja.
Dortmund war wirklich schwach und Atletico hat sich auch gesteigert. Also, da habe ich schon ein Spiel jetzt beispielsweise gegen Inter im Achtelfinale. Das war bodenlos, aber
Ja, absolut. Also Inter kann
das
wirklich
war
auch sehr
wirklich
hässlichen
gut
Fußball
gezockt.
spielen.
Ja.
Häufig, häufig schon vorgekommen. Kann man
Ja,
gar nicht
genau.
bestreiten.
Und dementsprechend geht man halt in Rückstand in die Pause aus Sicht des BVB und dementsprechend wechselt Trainer Edin Terzic auf Seiten der, ja, Schwarz-Gelben einmal durch, beziehungsweise wechselt Julian Brandt, ich glaube, für Felix Metscher
Ich
ein.
meine auch, es müsste Matcher gewesen sein,
Genau,
ne?
und der Wechsel zeigt sofort Impact,
Ja.
sofort angeschlagen, denn Julian Brandt, ja, ich will jetzt nicht sagen, reißt das Spiel an sich, aber
Ich hatte
hat
auch
auf
dran.
jeden Fall kreative Elemente reingebracht, die man so vorher vermisst hat.
Ja.
Man hat einfach gemerkt, dass das Bindeglied, also nämlich Mittelfeld zu Abwehr und Sturm, einfach gar nicht da war in der ersten Halbzeit. Also das wirklich, ja,
Komisch eigentlich, weil du hast mit
das
einem
hat nicht funktioniert.
Sabitzer einen, weil du sagst, es genau so war es, aber du hast mit einem Sabitzer eigentlich einen, der gerade genau das sehr gut kann. Und auch ein Can hat sich eigentlich viel ins Aufbauspiel mit integriert, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Vielleicht kann man es auch einfach wirklich, denke ich, bisschen auf die Kulisse schieben. Ich glaube, dass die Dortmunder zu Hause nicht so verunsichert agiert hätten.
Ja, das glaube ich auch. Tatsächlich schafft man es dann aber in der zweiten Hälfte aus Sicht
Ja.
des BVB wirklich nochmal ranzukommen. Man macht eigentlich viele Sachen besser, man ist nicht mehr so ängstlich. Man schafft es, Atletico weit vor dem Tor wegzuhalten, eigentlich komplett in deren Hälfte zu spielen. Auch da gehört zur Wahrheit, dass Atletico bei einer 2-0-Führung daheim das auch gerne annimmt und sich aufs Verteidigen konzentriert. Das ist einfach ihre Tugend. Aber trotzdem Dortmund. Dann ja, auch zum Anschlusstreffer kommt in Person von Sebastião Haller, ebenfalls eingewechselt, freut mich sehr für ihn. Ja, wirklich im Stile eines echten Strafraumstürmers, intuitiv sich den Ball da vorlegt und eiskalt vollstreckt. Der weiß einfach, der Ball ist da, ich muss das machen, dann ist er drin. Und Jamie Beino Gittens ist es spät ebenfalls eingewechselt mit einem Schuss aus der Distanz von der 16er Ecke ungefähr, wird von César Azpilicueta noch am Kopf abgefälscht und landet somit auf der oder an der Latte und von da ins Aus. Also auf jeden Fall nochmal ja, ein Moment, wo man dachte, oh, hier könnte noch was gehen, jetzt Richtung Ende und das ist auch wieder eine Blaupause gewesen. Analog zum Bayern-Spiel, ne, wo beide Mannschaften irgendwie ihre Phasen hatten und Dortmund dreht jeweils zu Ende der beiden Halbzeiten einfach nochmal auf. Und du denkst, okay, hier könnte noch was gehen. Die Frage ist jetzt für mich, wie geht's für den BVB zu Hause weiter? Können die das noch ziehen? Bist du der Meinung, dass das noch offen ist? Ich glaube, das 2:1 beziehungsweise eine Tor könnte ihnen Auftrieb geben, ja?
Definitiv, also für Dortmund ist, würde ich sagen, noch alles zu holen. Es ist eben nur ein Tor und sie haben das Rückspiel zu Hause vor der gelben Wand. Ich glaube, das ist eine ähnliche Kulisse, wie Atletico sie bieten kann, die der Mannschaft definitiv einen Push geben kann. Das hat Dortmund auch schon häufig gezeigt, beispielsweise letztes Jahr zu Hause auch gegen Chelsea gewonnen. Also gerade daheim sind die Dortmunder am Champions League Abend, musst du die erstmal schlagen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Dortmunder da noch was holen können, auch weil die zweite Halbzeit gezeigt hat, dass sie auch gegen Atletico bestehen können, weil, wie du es eben gerade richtig gesagt hast, die zweite Halbzeit war gut bis stark teilweise, gerade die letzten 15 Minuten nochmal richtig Druck gemacht mit, du sagst es, Jamie Bynoe-Gittens, gute Hereinnahme. Und dann natürlich auch sehr, sehr bitter. Ich meine, dass Brandt da in der wirklich mit Abpfiff eigentlich ans Lattenkreuz köpft. Er macht ja alles richtig in dem Moment. Theoretisch könnte es auch 2-2 ausgehen. Deswegen, ich glaube bei den Dortmundern noch komplett daran, dass die da den Turnaround schaffen können. Bin da recht zuversichtlich, muss ich sagen.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, gerade zu Hause wird es ähnlich wie halt in Madrid, wird eine Mannschaft extrem Push haben, einfach durch die Kulisse, durch die Fans. Und die andere wird sich erstmal umgucken und hoffen, okay, kann ich hier standhalten? Und ich würde das Spiel nicht abschreiben. Also ich glaube, wenn es 2-0 ausgegangen wäre, wären die Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund das noch rumreißen kann, deutlich niedriger. So ist es, finde ich, noch ziemlich offen.
Ja, gehe ich absolut mit und
Sehr gut.
drückt den Dortmundern da auch natürlich die Daumen. Wäre ja schön, wenn wir ja zwei deutsche Mannschaften im Champions-League-Halbfinale haben. Vielleicht ja auch ein Reload Wembley 2013. Das ist ja auch noch möglich.
Das stimmt.
Ob wir es für realistisch halten, ist die andere Sache. Aber ich drücke jetzt erstmal den Dortmundern die Daumen, dass sie nächste Woche zu Hause gegen Atletico mit ja, 2 Toren Unterschied gewinnen und denkt auch, dass da alles drin ist. Und nämlich auch eine Sache, die mir Mut gibt, ist die Breite des Kaders, die mittlerweile bei den Dortmundern vorhanden ist, was man mal sagen muss. Du hattest jetzt auf der Bank Niklas Süle sitzen, auch zu Recht, aber musst du dir erst mal erlauben, dann den Julian Brandt von der Bank gebracht, Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens, der hat richtig Druck gemacht. Du hast einen Daniel Malen, der, meine ich, aktuell zwar verletzt ist,
Ja, ist
aber
verletzt.
auch im Sturm Sebastian Haller, Youssoufa Moukoko, also, und die Wechsel haben wir auch gestern gefunktet von der Bank. Brandt, Haller, Bynoe-Gittens, alle drei mit riesen Impact. Deswegen, das stimmt mich auf jeden Fall positiv.
Ja, ein wahres Wort. Und ich denke, damit können wir zum letzten Spiel an diesem Champions League-Spieltag noch rübergehen. Das war nämlich Paris gegen Barça. Willst du uns kurz durchführen,
Ja,
damit wir es einfach der Form
sehr
halber
gerne.
abgehakt haben?
Das mache ich gerne. Und zwar, du sagst es. Paris Saint-Germain zu Hause Barcelona empfangen. Das Duell der ehemaligen, unter anderem ja Ousmane Dembélé, die Seiten gewechselt, genauso wie PSGs Trainer Luis Enrique. Und das war auch ein ja, Highlight-Spiel. 3-2 ausgegangen. Barça konnte die 3 Punkte entführen. Es war in der 37. Minute Rafinha nach einem schönen, ja, nach einer schönen vorgetragenen Offensivaktion angefangen mit einem schönen Pass hinten aus der Kette raus auf Lewandowski, der ein bisschen in die Rolle des Spielmachers rückt, auf Lamine Jamal ablegt und der dann, ja, der 16-Jährige, das erste Talent eigentlich aktuell bei Barcelona, mit einem schönen Außenriss, mit einer schönen Außenrissflanke in die Mitte, die dann im Getümmel bei Rafinha landet, der zum 0-1 einschiebt. Die Antwort hatte PSG dann nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, und zwar Ousmane Dembélé, der einmal mehr gezeigt hat, was er für ein phänomenaler Spieler sein kann. Diese ja, hasenartigen Boden geschlagen und zwei Mann ins Leere laufen lassen, dann komplett den Ball unter die Latte gezimmert. Da stand es 1-1 und dabei soll es auch gar nicht lange bleiben. 2 Minuten später nur ist es nämlich Vitinha, der nach einem schönen Schnittstellenpass von Fabian Ruiz einschiebt und auf einmal das Spiel dreht. 2-1 PSG. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, als dann auf Robert Lewandowskis Gesicht gefilmt wurde, der völlig entgeistert gar nicht wusste, wie ihm denn gerade geschieht.
Pasa?
Que Barça. Allerdings wusste Barcelona sehr gut zu reagieren darauf. Es war wieder Rafinha, der nach einem wunderschönen Pass aus dem Fußgelenk von Pedri über ja, 15, 20 Meter dann Volley einschieben kann. Und dem Ganzen noch nicht genug. Nach einer Ecke von Ilkay Gündogan in der 77. Minute köpft Andreas Christensen, oh, ehemalige Bundesliga-Koproduktion fällt mir auf, köpft Andreas Christensen zum 3-2 Endstand für Barcelona ein. Ja. Riesenspiel, ein weiterer Beweis für die Champions League, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe es gestern neben dem Dortmund-Spiel gesehen und war im Endeffekt, finde ich, auch so verdient, weil Barcelona, finde ich, ein bisschen mehr investiert hat ins Spiel. Und mir kam dann so ein bisschen der Gedanken, ist Barcelona maybe back again? Bei denen läuft es sehr gut in der Rückrunde. Letzte Niederlage, ich habe vorhin mal geschaut, datiert aus Ende Januar.
Ja.
Und jetzt auch, klar, ist noch alles offen für PSG, aber Barça mit einem Auswärtssieg, ne? In Paris. Und Dann Camp Nou. Gut, die Eintracht haben ja auch. Eintracht hat sich auch schon mal gezeigt, dass es auch andersrum geht, aber ich meine, die Ausgangssituation ist definitiv besser für Barcelona.
Ja, ist besser für Barcelona, ob Barça back ist. Ich meine, die Indizien sprechen schon dafür. Der ganz große Beweis fehlt mir einfach so ein bisschen.
Ja.
In meinen Augen Barcelona eine schwer zu greifende Truppe aktuell. Nominell sehr gut besetzt. Formschwankungen unglaublich gewesen in der Saison. Wenn sich jetzt alle quasi, wie gesagt, gefangen haben, dann ist das auch eine wirklich richtig starke Truppe. Auch spannend zu sehen, wie es mit Xavi, also dem Trainer, weitergeht. Ob er nach dem Sommer dann tatsächlich aufhört. Er hat ja seinen Rücktritt von sich aus verkündet.
Ganz genau.
Der Präsident würde ihn gerne gehalten. Also mal sehen, wie es da weitergeht. Denn
Die
der
Spieler anscheinend
Trainermarkt,
auch.
ja, denn ich meine, der Trainermarkt im Sommer wird sowieso extrem spannend und angespannt sein. Dementsprechend, wir werden sehen, wie das ausgeht. Hattest du denn einen Spieler oder eine Überraschung, besser gesagt, dieses Champions League-Spieltages, die dir gerade in den Kopf kommt?
Eine Überraschung, definitiv. Und zwar deutsche Beteiligung, Stefan Ortega.
Oh ja,
Torwart
stimmt.
Manchester City. Ich habe zweimal hinschauen müssen, als ich auf den Spielberichtsbogen geguckt habe und dann auf einmal Stefan Ortega im Estadio Bernabéu aufläuft. Hat mich sehr gefreut für ihn. Ist aktuell Torwart Nummer 1 bei City.
Ja.
Ederson ist wieder fit, saß auf der Bank, auch schon am Wochenende hat Ortega gespielt, jetzt die letzten 4 Wochen den verletzten Ederson vertreten. Nur am Wochenende war Ederson auch schon wieder fit. Guardiola hat auch auf Rückfrage bestätigt, dass Ederson sich gut gefühlt habe. Hat dann aber gesagt, ihm fehlt die Spielpraxis, Ortega hat sie und vertraut ihm. Mich freut es wenig. Ich meine, kommt von einem Verein wie Darmstadt, Bielefeld, Entschuldigung, 2 Jahre Bielefeld, nur erste Bundesliga gespielt, dann zu City gewechselt, für alle, weil ich war damals ein bisschen überraschend, die Bayern waren ja auch dran, und hat dann aber auch recht schnell, recht offensiv bekundet, dass er erster Torwart werden will, hinter Ederson, nach Ederson. Und jeder dachte sich damals so ein bisschen, boah, ist das nicht ein bisschen sehr optimistisch, aber er ja, straft seine Kritiker aktuell ab. Deswegen eher meine Überraschung des Wochenendes. Stefan Ortega, freut mich sehr für ihn.
Ja, völlig faire Nominierung tatsächlich. Gut, dass du es ansprichst. Was ich halt spannend finde, ist, Ederson ist für mich kein Weltklasse-Torhüter. Also City ist wirklich auf jeder Position extrem gut besetzt und ich finde, Ederson ist so das einzige, ja, Stückchen in diesem ganzen Puzzle, was so einen Tick abfällt einfach auf seiner Position. Also ich finde, es gibt in dem Segment Torwart einfach bessere als Ederson und deswegen finde ich es eigentlich fair, dass Stefan Ortega da Ansprüche anmeldet. Aber du hast es gesagt. Aufgrund der Historie, sage ich mal, relativ unbegründet. Aber er
Ja.
macht es richtig gut. Am Wochenende gegen Palace die eine Szene gehabt, wo er den Stürmer, ich glaube, Jean-Philippe Mateta, ehemaliger
Ja.
Mainzer, aussteigen lässt. Sah richtig, richtig schick
Sehr
aus.
gewagt. Hackenkrieg am
Und
eigenen 16er, ja. Am
ja,
eigenen
und ich, auch in der
5-Meter-Raum.
Champions League, ich meine, zwar drei Dinger gefangen, aber davon war keiner haltbar. Also,
Beim 2-1, wo Rodrigo auf ihn zuläuft, hatte ich ein bisschen meinen Gedanken. Ich finde, da muss er mehr rauskommen und bleibt nur stehen. Da sah er nicht so glücklich aus, aber das war dann auch sehr kritisches Auge. Du sagst, das kein Fehler gemacht, absolut nicht.
genau, keinen krassen Fehler gemacht und
Nee.
ich glaube, gegen Real sich einzufangen, ist auch fair so. Aber der Rest, da war ja wirklich chancenlos und ja, von dem her würde ich sagen, völlig faire Nominierung. Meine Überraschung des Spieltags war tatsächlich einfach die komplette Aktion um den FC Bayern herum, was auch immer da im 16er abging. Also,
Ja.
dass der Schiedsrichter, das hatten wir eingangs erwähnt, das als ja Kinderfehler abgetan hat. Boah, also. Wir haben ja vorhin das Thema eigentlich zugemacht und ich will es jetzt gar nicht großartig wieder öffnen, aber ein Kinderfehler sieht halt auch anders aus. Also Kinder spielen halt auch nicht Viertelfinale Champions League, aber
Ganz
sei es
genau.
drum, das war einfach eine Riesenüberraschung und es war halt so lustig, weil alle irgendwie im Kollektiv so dachten, hä? Was
Was ist hier
ist das hier
passiert?
offensichtlich geschoben oder
Ja.
was geht hier ab? Und das war auf jeden Fall ein Schmunzler wert. Dementsprechend würde ich mal mit meinem Spieler des Spieltags weitermachen und zwar für mich war es Bukayo Saka.
Ui.
Ich sehe ihn nicht so wahnsinnig oft und klar auch beim ja bei der Aktion Richtung Ende, da wo er da einfädelt bei Neuer, aber in Summe, was ein brutaler Fußballer das geworden ist
Ja.
mittlerweile, der seit vielen Jahren, der kommt aus der Arsenal-Jugend, sich da jetzt auch wirklich nachhaltig durchgesetzt hat. Und warum ich ihn eigentlich nominiere, 2018, 19 war die
Hatte die
Eintracht an
Eintracht ihn auf dem
Saka dran.
Schirm? Ja.
Hat ihn damals nicht bekommen, war im Gesamtpaket einfach zu teuer, beziehungsweise auch zu risikoreich. Hätte, glaube ich, klappen können. Allein vom Transfer, sportlich, sei es mal dahingestellt, ob das so eine Entwicklung gewesen wäre, aber trotzdem, Bukayo Saka auf jeden Fall einer, der extremes Talent hat, sich nachhaltig durchgesetzt hat. Und das ist keine Selbstverständlichkeit im englischen Fußball, wo die Presse noch härter ist, als sie in Deutschland ist und vor allem, wo es junge Spieler oft noch viel schwieriger haben. Ich erinnere an Talente aus der Arsenal-Schmiede wie Reece Nelson, denen auch immer riesiges Talent nachgesagt wurde, der dann mal bei Hoffenheim auch ausgeliehen war, auch bei Arsenal nochmal verlängert hat, aber einfach überhaupt nicht auf Spielzeit kommt. Und Saka wirklich seit, ja, jetzt 5 Jahren eigentlich kontinuierlich weiterentwickelt, zum Stammspieler gereift, nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Feiner Fußballer und ich meine, man hat es gesehen, der hat Davis und auch Gnabry auf der Seite schon öfters eingedreht. Also feiner, feiner Kicker, muss man sagen.
Gehe ich absolut mit. Klassenspieler hat sich richtig gut entwickelt in der Premier League. Gerade einfach, was auch die Effektivität und Torgefahr bei ihm anbelangt. Richtig, einfach kontinuierliche Entwicklung nach oben.
Ja.
Freut mich sehr für ihn, weil es dazu auch noch ein richtig sympathischer Kerl ist. Sehr bodenständig, ein klein, wirklich lieber Kerl. Wenn man den mal in Interviews hört, denkst, da steht ein kleines Kind vor dir. Also top, top, top Typ. Und ich glaube, an dem wird England auch viel Spaß haben. Mache ich gerne weiter mit meiner Nominierung zum Spieler des Spieltags. Ich habe viel überlegt, boah, ist es Foden, den ich sehr stark fand? Ist es Rafinha mit dem Doppelpack? Eigentlich schon, er hätte sich's definitiv verdient bei Barcelona. Meiner war dann aber, sag mal, das Pendant zu Bukayo Saka, Leroy Sané. Mit zwei Einzelaktionen beide Tore eingeleitet. Seine Klasse aufblitzen lassen, hätte dann noch einmal sogar das erst vermeintliche 3-1 in der Szene dann schießen können. Klar, wurde dann rausgenommen, ich hatte es vorhin gesagt, in der zweiten Halbzeit mit ein paar ärgerlichen Aktionen, aber sein Impact aufs Spiel war maßgeblich vorhanden. Sehr, sehr starke Partie, wenn man auch noch bedenkt, dass er nicht so bei 100% Fitnesslevel steht. Der hat nämlich seit Wochen schon Leistenprobleme und quält sich eher durch und spielt teilweise noch richtig, richtig stark, auch wenn die Effektivität ein bisschen fehlt, aber jetzt war er wieder komplett da, deswegen mein Spieler des Spieltags, Leroy Sané.
Ja, fantastisch. Eine völlig faire Nominierung. Und ich glaube, im Anbetracht der Zeit tatsächlich, dass heute eine etwas schlankere Folge ist, müssen wir schon zur Tipprunde kommen.
Ganz genau. Die
Und
ist.
da übergebe ich einfach mal ganz frech an dich.
Ganz genau, wunderbar, machen wir. Wir kommen zu unserer Tipprunde. Ich habe schon wieder alles vorbereitet hier. Meine Tipps stehen auch sogar schon.
Haha.
Kleines Recap vielleicht zu letztem Spieltag. Da haben wir, ich weiß nicht, ob du, die Zuschauer sich erinnern, ich habe 6 oder 7 Spiele ergebnistechnisch identisch getippt. Witzig, keins davon ist aufgegangen. Einzig,
Nice.
sprich für unseren Fußballfachverstand, einzig, dass
Krass.
Bayer Leverkusen gegen Union gewonnen hat. Wir haben 3-0 getippt, es ging 1-0 aus. Ich hatte noch den richtigen Riecher in Heidenheim. Ich habe 2-1 für Heidenheim getippt, was mir 2 Tendenzpunkte einbringt. Wir stehen
Krass.
jetzt insgesamt bei 43 zu 42 plus auf deiner Seite. Und gehen jetzt in Spieltag 29. Und da empfängt am Freitagabend der FC Augsburg Union Berlin. Max, was denkst du?
Augsburg, Union Berlin. Boah. 1-1.
Wir sind wieder im Spiel mit gleichen Tipps. Die
Ah
steht
ja,
bei mir auch
ich
hier.
hätte fast 2-1 gesagt, aber ich muss an die Eintracht denken. Ich denke ja,
Ja.
also ich tippe ja immer nach Wunsch.
Na, natürlich. Mit dem 1-1 können wir, glaube ich, beide ganz gut leben.
Ja.
Was denkst du, mit die Fans in Mainz und Hoffenheim leben müssen?
Mit wenig Zuschauern in erster Linie.
Definitiv.
Aber ich glaube, die Mainzer machen das, auch wenn die TSG jetzt am Wochenende gepunktet hat, eben gegen Augsburg. Ich glaube, Mainz gewinnt 2 zu 0.
2 zu 0, spannend. Ich habe auch 2 Tore auf Hoffenheim-Seite. Ich habe 2 zu 2 hier stehen.
Okay.
Gladbach zu Hause gegen den BVB, das Borussen-Duell.
Boah, das wäre so typisch, wenn die Dortmunder das jetzt verlieren gegen die Gurken aus Gladbach.
Ich kann
Wenn
dir
Gladbach
sagen,
das halt aber
dass.
nicht hinkriegt, ey, dann sind die halt wirklich wieder an dem Punkt, wo sie letztes Wochenende waren.
Ich glaube ja, du hast gerade angesprochen, ich glaube an den Gladbach-Sieg. Unter der letzten Woche schon
Boah.
gegen Wolfsburg gewonnen. Ich habe hier 2-1 für die Gladbacher getippt.
Ja, 2-1 Dortmund.
2-1
Geht.
Dortmund. Das ist
Ja.
wahrscheinlich auch realistischere Ergebnis.
Aber
Das
ich
liegt ein
fühle deinen
bisschen.
Tipp. Ich.
Ja, ich hatte vorhin irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich wollte auch 2-1 Dortmund dann hinschauen. Da dachte ich mir, ah, komm, machst du mal. Nimmst du mal mit.
Ja.
Dann zu Hause der andere Champions League Viertelfinalteilnehmer, die Bayern empfangen den FC Köln.
Relativ klare Angelegenheit, ich glaube 3-0. Für die Bayern.
3-0. Ich habe sogar noch eins mehr. Ich glaube 4-0. Ich glaube, die Bayern spielen sich da schön Frust von der Brust und ballern sich hoffentlich warm
Ja,
für Arsenal.
wer soll auch beim FC die Tore schießen?
Sage es Herr Damian, Davy
Davy
Selke.
Selke hat sich ja verletzt wieder.
Schon wieder?
Ist raus die Saison,
Schon wieder. Oh, das ist ärgerlich. Ja,
ja. Ja,
gute
könnte ein
Besserung an der
Sargnagel
Stelle.
sein. Und wenn das
Ja.
dein Sargnagel ist, sagt das einiges über deinen Kader.
Ja,
Aber ich mag den
definitiv.
FC, ich bete, ne?
Ich
Aber
auch. Wir hoffen, dass sie drin bleiben.
ja.
Fingers crossed. Wen wir nicht mögen, sind die beiden nächsten Duellteilnehmer. Das sind nämlich Leipzig und Wolfsburg.
Boah, das ist El
Die Leipziger zu
Plastico.
Hause. El Plastico, im wahrsten Sinne des Wortes.
2-1 Leipzig. Das könnte
2-1,
mir
ja,
so
ich
egal,
hab
es könnte mir nicht
sogar.
egaler sein.
Ich habe das 3-1 hier stehen, aber das geht ja beides in die gleiche Richtung bei
Damit geht
uns.
Wolfsburg richtig unten rein, übrigens.
Ja, Trainerwechsel verpufft. Erst Hasenhüttl-Sieg, dann jetzt Niederlage gegen Gladbach. Auch ein Spiel, was man nicht verlieren muss. Wird spannend zu
Nee.
sehen sein. Vielleicht können sie auch überraschen gegen die Leipziger, Ralf Hasenhüttl an alter Wirkungsstätte.
Ja.
Das nächste Spiel findet statt in Bochum. Dort wird der FC Heidenheim empfangen.
1-0 Heidenheim.
Ich glaube auch an den Auswärtssieg. Ich tippe 2-1 für die Heidenheimer. Wo wir auch beide gerne Auswärtssieg sehen würden, wäre beim nächsten Spiel, nämlich in Stuttgart. Dort ist unsere Eintracht zu Gast.
Ich glaube halt, die Kluft zwischen Wunsch und Realismus ist,
Können wir hier nicht auffangen, ja?
ja, das, ich tippe nicht gegen den eigenen Verein, deswegen
Nee.
sage ich 2-2, aber ich glaube wirklich überhaupt nicht dran, muss ich sagen.
Bei
Sorry.
mir steht auch ein 2-2 und ich sag mal, ich wäre sehr zufrieden, wenn dieser Tipp sich bewahrheiten würde. In Stuttgart ein 2-2 mitzunehmen, da könnte man
Unentschieden
happy mit
spielen
sein.
können sie ja. So.
Ja, Tabellenführer, was Unentschieden anbelangt, die Eintracht, ja, mit 11
Ja.
Spielen.
Traurig.
Ja, das ist das Topspiel am Samstagabend, genau, und dann geht Sonntag noch weiter, einerseits in Darmstadt, dort ist der SC Freiburg zu Gast. Was erwartest du?
2-0 Sieg Freiburg.
Ja, ich glaube auch sogar ein 3-0-Sieg von den Freiburgern. Und last but not least kann Bayer Leverkusen sich zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Bundesligameister krönen. Zu Hause gegen Werder Bremen.
Ja,
Glaubst du, es passiert?
das werden sie auch machen.
Ja, das glaube ich auch.
2-0 Leverkusen. Bremen wird
Zwei.
nicht treffen.
Ich habe eine ähnliche Tendenz. Ich habe hier 3-1 stehen. Ich gehe sogar auf. Ja, ich gehe auf ein 3-0, ja. Ja, wird spannend zu sehen sein, was die Leverkusen heute Abend machen. Gegen West
Gegen die
Ham.
WHU.
Gegen die WRU, ganz genau. Spannendes Spiel. Wir drücken natürlich die Daumen. Deutsche Vertretung in Europa. Da muss man immer Flagge zeigen.
Stimmt.
Schön Punkte sammeln, damit wir auch weiter in schönen europäischen Wettbewerben vertreten sind. Und ich glaube, das ist dann auch schon das Wort zum Sonntag, beziehungsweise das Wort zum Donnerstag. Und damit verabschieden wir uns aus dieser etwas kürzeren Champions League Sondereditionsfolge und ja, schicken damit liebe Grüße raus an alle unsere Hörer und Max, mein Lieber. Mach's gut, hat Spaß gemacht.
Jo, hat Spaß gemacht wie immer. Ciao, ciao, mein Lieber.
Mach's gut.